Guten Morgen. Ich habe schon mal die Ärmel hochgekrempelt. Mir ist warm. Ich weiß, wie es euch geht. Ralf hat sogar seine Jacke schon ausgezogen. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten. Hat auch die Ärmel und der hat ein Unterhemd noch an. Weiß ich. Inzwischen. Verzeih mir. Gut. Wir starten eine neue Reihe, Predigtreihe. Und ich darf die heute eröffnen hier im Gottesdienst. Letzte Woche war der Fahren im Wortgottesdienst schon damit dran. Und diese Predigtreihe heißt Bibelfokus. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja toll, dass ich heute im S endlich mal die Bibel in den Fokus nimmt. So ist es natürlich nicht. Das ist klar, wir predigen und hören schon immer gerne auf die Bibel. Und es ist überhaupt keine Frage, die Bibel ist das geoffenbarte Wort Gottes. Nicht der Glaube an die Bibel rettet mich, aber ich glaube der Bibel. Das, was dort verkündet ist, das Erlösungswerk, Jesus Christus, sein Tod am Kreuz, das bringt mich heil in den Himmel, das erlöst mich. Nicht der Glaube an die Bibel, sondern ich glaube der Bibel und ihrer Botschaft. Und wir wollen in den nächsten Monaten Bibelbücher uns anschauen. Wird etwas so gehen, man nimmt sich ein Bibelbuch vor, stellt das ungefähr vor, was so drin vorkommt, was so die Hintergründe sind, auch die Gesamtzusammenhänge, damit wir ein bisschen Überblick haben, was dort geschieht in diesem Bibelbuch. Und man kann natürlich keinesfalls in einer Predigt ein ganzes komplettes Bibelbuch ausleuchten, das ist ja komplett klar. Das heißt, es wird dann einen Fokus geben auf ein Thema aus diesem Bibelbuch heraus, das ist ja ganz klar. Heute starten wir damit und ich freue mich da sehr drauf. Grundsätzlich gibt es ja zwei Arten von Predigten, vielleicht mal das noch als Einführung in diese ganze Serie. Es gibt ja die, könnte man sagen, Themenpredigt. Dann da gibt es ein Thema, auch eine evangelistische Predigt ist immer ein Themenpredigt. Und dann nimmt man sich Bibelworte, die dieses Thema durchleuchten, erklären, plausibel machen, damit wir verstehen, was sagt die Bibel. Das ist ganz völlig in Ordnung und sehr richtig und wichtig. Viele Briefe im Neuen Testament sind letztendlich auch Themenbriefe, wo dann aus dem Alten Testament ja auch dann herbeizitiert wird, um die Aussagen zu belegen oder zu überprüfen, ob das auch so sei. Das ist die Themenpredigt. Dann gibt es auch die Bibeltextpredigt, da nimmt man sich genau einen Bibeltext vor und geht den Vers für Vers durch. Da ist die Maßgabe, was sagt genau dieser Text, der Autor dieses Textes, weniger was ist ein Gesamtthema, sondern ich will genau diesen Text auslegen, verstehen, hören und mitnehmen. Wenn wir manchmal so das Wort Schwarzbrot hören, dann hat immer so diese Bibeltextpredigt, so dieses Prädikat der Auszeichnung, das ist eine Schwarzbrotpredigt, sehe ich nicht ganz so. Ich denke, auch eine Themenpredigt ist natürlich auch eine Schwarzbrotpredigt, ist überhaupt keine Frage. Vielleicht nur eine ganz kleine Anmerkung, sieht man so eine dritte Spezie der Predigt, ein bisschen bissig ist das. Es gibt die sogenannte Sprungbrettpredigt, habe ich von meinen schlauen Theologenkindern gelernt. Egal, was du dem Prediger als Thema oder Bibeltext vorgibst, nach 5 Minuten ist er bei seinem Lieblingsthema. Das ist die sogenannte Sprungbrettpredigt. Wird es, glaube ich, heute nicht geben. Aber das, wenn man ihn dann darauf anspricht, sagt er, ja, ich sehe ja auch in jedem Bibelvers der Bibel mein Thema wieder aufleuchten. Dann denke ich, okay, ist ja, die Gesamtheit der Bibel ist wichtig. Und ein guter Haushalter bringt Neues und Altes aus den Schätzen der Bibel hervor. Ich habe mir für die, zweimal bin ich dran jetzt in diesem Jahr mit den Bibelfokus-Sachen und ich habe mir zwei Briefe ausgesucht. Einmal ist es der Römerbrief und dann den Timotheusbrief, der ist dann heute dran. Römerbrief am 4. November, beide sind von Paulus. Und diese beiden Briefe sind sehr, sehr unterschiedlich. Das finde ich das Spannende und das Herausfordernde an dieser Auswahl für mich jetzt auch. Der Römerbrief ist ja an viele Christen geschrieben, nur um den Unterschied kurz klar zu machen, ist an viele geschrieben, war zum Vorlesen gedacht, an die Christen in Rom und ist ein sehr, sehr durchkonstruierter, durchdachter Lehrbrief mit langen Argumentations- und Belegungsketten und Paulus wird uns da letztendlich vorgestellt als brillanter Bibellehrer, der Dinge durchdenken kann, der auch die Kenntnis hat als Jude, als Lehrer der Bibel. Und der natürlich erleuchtet durch den Heiligen Geist die Themen eröffnen kann. Da geht es zum Beispiel um das Gesetz, die Bedeutung des Gesetzes und das Erwählung des jüdischen Volkes und die Heidenchristen. Wer den Römerbrief gelesen hat, hat eigentlich hinterher keine Fragen mehr. Ja? Ihr lacht, das stimmt wirklich. Also werde ich auch, ja, das ist herausfordernd, muss ich schon sagen. Der Römerbrief ist knackig. Und jetzt der Timotheusbrief für heute. da lernen wir den Paulus ganz anders kennen. Das ist kein Brief an eine Gemeinde, auch wenn das sicher auch mal vorgelesen wurde. Und ich glaube nicht, dass Paulus damals gedacht hat, dass wir 2000 Jahre später diese Briefe immer noch lesen und vorlesen, auch in der Gemeinde, im Gottesdienst. Der Timotheusbrief ist ein ganz persönlicher Brief. Ein persönlicher Brief an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Und da leuchtet viel, viel Persönliches auf in diesem Brief. Paulus spricht über sich selbst, auch über seine Enttäuschung, seine Wegstrecken, was er erlebt hat in den Gemeinden mit Leuten, die mit ihm unterwegs waren. Aber er spricht auch von seinem Zeugnis, von seiner Berufung. Und er macht einfach deutlich, Timotheus, du bist mein geliebter Sohn in Christus. Und es war ja auch so, dass Timotheus sozusagen der geistliche Ziehsohn war von Paulus. Und dieses Väterliche, diese wunderbare, ich möchte mal auch sagen, Mentorenbeziehung, die kommt in diesen Timotheus-Briefen wunderbar durch. Wir erleben Paulus hier nicht als Bibellehrer, auch wenn natürlich geistliche Lehreinheiten immer wieder aufblitzen. Er kann ja gar nicht anders. Aber es ist doch eine, ich möchte fast sagen, eine Sammlung, die Timotheus-Briefe, von Gedanken, die Paulus seinem Timotheus mitgeben möchte. Und dieser Timotheus war ja in Ephesus und Paulus hat ihn dorthin geschickt, weil in der Gemeinde war ordentlich Brand. Da ging es etwas drunter und drüber. Da waren Lehranteile, die nicht gut waren. Da gab es Durcheinander in der Gemeindeorganisation, Ungerechtigkeit im sozialen Bereich. Und Paulus schreibt diesen Timotheusbrief oder die beiden Timotheusbriefe, um seinem geistlichen Sohn Timotheus Weisung zu geben, zu unterstützen, ihn zu ermutigen, aber auch klare Ansagen, Empfehlungen, mache es so, mache es so, mache es so. Wie gesagt, zwei Facetten von Paulus, einmal Römerbrief, der brillante Denker, im Timotheusbrief für heute, der väterliche Freund. Übrigens, die Verfasserschaft, nur damit ihr es auch mal gehört habt, wird auch zum Teil angezweifelt, hat Paulus wirklich diesen Brief geschrieben, diese beiden Briefe. Wir glauben hundertprozentig, er hat sie geschrieben, hat sie auch unterzeichnet, wäre komplett fake. Aber da wird dann angemerkt, die Wortwahl passt nicht ganz und so. Aber es ist so genau das, was ich sagte. Es ist ein persönlicher Brief an seinen Freund Timotheus. Und auch wenn ein Mensch älter wird, ändert sich Rhetorik, ändert sich Erkenntnis, ändert sich Ausdrucksform. Für mich überhaupt kein Problem. Diese beiden Briefe sind von Paulus. Man nennt diese Paulusbriefe, dazu gehört noch der Titusbrief. Titus, übrigens eine ähnliche Konstellation. Auch Titus war ein geistlicher Sohn von Paulus, aber da war die Beziehung jetzt nicht so ausführlich, zumindest von dem, was uns schriftlich überliefert ist. Diese beiden Briefe, Timotheusbriefe und den Titusbrief, nennt man die Pastoralbriefe, genau deswegen, weil es um sehr viele Dinge geht, die die Gemeinde betreffen und weil sie dieses Mentoren und Fürsorgliche haben, was bei Paulus dann in Richtung Timotheus geht. Streckenweise liest sich das dann wie ein Handbuch fast, könnte man sagen, für Leiter, für Pastoralethik. Viele praktische Ratschläge, Sammlungen von Gedanken. Man merkt auch genau, dass Paulus diese Briefe nicht am Faden durchgeschrieben hat. Es sind immer wieder auch mal so, ich würde mal fast sagen, Wiederholungen drin, dann springt er zum nächsten Thema. Durchleuchtet das dann sehr ausführlich, das muss man schon sagen, also auch dann abgeschlossen. Aber man merkt, es ist ihm dies und jenes auf dem Herzen, in seiner Liebe zu den Gemeinden, in seiner Liebe und Fürsorge zu seinem Timotheus, den er gesandt hat als seinen Vertreter nach Ephesus. Da geht es um Warnungen, ich habe es schon angedeutet, falsche Lehre, Gefahren des Reichtums. Er spricht über die Sündhaftigkeit der Menschen und wenn man das so liest, die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch, arrogant, ihre Mitmenschen beleidigen, nicht auf ihre Eltern hören, undankbar, weder Mitgefühl noch Ehrfurcht kennen, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und so weiter, schreibt er alles. Könnte man ja meinen, er spricht hier schon über komplette Endzeit. Nein, er spricht über die damalige Gegenwart in Ephesus. Ja. Natürlich wird sich das, das nehmen wir auch wahr, verdichten, auch in unserem Land, in unserer Zeit. Aber damit wir auch nicht hektisch werden, wenn es um Endzeit geht. Ne? Das ist von diese Beschreibung von damals, könnte man gerade rüber kopieren, es ist nicht, ja, vielleicht schon noch ein bisschen schlechter geworden, aber versteht ihr, es ist gar nicht so krass. Damals waren die schon so unterwegs. Ne? Die Knabenschänder und was er da alles nennt, fürchterlich. Aber, und das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft bei Paulus, auch in seinen Warnungen formuliert er immer ein positives stattdessen. Ja? Er warnt und sagt, aber tue stattdessen. Statt falscher, unnötiger Askese, sagt er, sei dankbar für Gottes Gnade und für die geistlichen Gaben. statt Askese, sei dankbar. Er warnt vor Askese und sagt dann, sei dankbar für die Gaben, die Gott dir gibt, für die Geistesgaben, die du hast. Vielen Dank dafür. Statt Lehrstreitigkeiten warnt er davor. Statt Lehrstreitigkeiten, sei dankbar für die Gnade und die Gabe und die Klarheit des Geistes und das Wort des Gottes. Statt Streben und Hocken auf Reichtum und die Verführung des Reichtums, vor denen er warnt, sei dankbar mit dem, was du hast, sei zufrieden und sei froh, dass du weitergeben darfst. Das sind immer die positiven Gegensätze, die Warnung und dann, was gut wäre. Der erste Brief wurde zur ca. 63, 66 nach Christus geschrieben und ging, wie gesagt, an Timo, sage ich mal ganz leger, Timo in Ephesus, ja, Brief an Timo in Ephesus. Der zweite Brief dann, der etwas kürzer ist, war dann ein, zwei Jahre später. Und den hat Paulus dann aus in seiner zweiten Gefangenschaft geschrieben. Ist auch sein letzter Brief übrigens. Ja. Und da spüre ich, habe die lest gerne Bibelbücher am Stück durch, um ein Gefühl zu bekommen, auch für die Atmosphäre insgesamt, nicht so häppchenweise, immer nur dann Steinbrüchlein und dann ein Zuckerstückchen raus. Nee, lese gerne, empfehle ich euch auch, Bibelbücher am Stück durch. Ein Brief lesen, ist kein Problem, so ein Timotheusbrief. Lese ihn komplett, dann kriegst du auch ein Gefühl für den Herzschlag, den Paulus hat. Im zweiten Timotheusbrief spüre ich ein bisschen wie so eine Vermächtnis- und Abschiedsstimmung bei Paulus. Ja. Vielleicht auch eine kleine Traurigkeit, also eine Hoffnung, natürlich die Ewigkeit, da lässt er niemals locker. Aber man spürt auch, er klingt ein bisschen müde, finde ich. Er schreibt noch, der hat mich enttäuscht, der hat mich verlassen. Also Paulus als Reich Gotteskämpfer, und wenn es dir auch so geht, sei in dem Sinne ermutigt, dass es auch Paulus so ging. Er sagt, der hat mich verlassen, der ist vom Glauben abgefallen, dies und jenes und so. Er sagt seinem Freund Timotheus, und doch sagt er, mein Ziel, meine Hoffnung, unverrückbar ist die Ewigkeit. Der Timotheus stammt aus einer griechisch-jüdischen Familie und das wird auch von Paulus mehrfach lobend erwähnt, der Glaube deiner Großmutter und der Glaube deiner Mutter, die sind beeindruckend. Und ich bin gewiss, sagt Paulus, das ist auch in dir zu finden. Also Aufmunterung von Paulus her, auch an alle Mütter und Großmütter. Paulus versteht sehr gut was von Herkunftsfamilie, auch geistlicher Art. Er sagt, der Glaube deiner Großmutter, der Glaube deiner Mutter findet sich in dir. Und ich bin gewiss, dass sich das weiterentwickeln wird. Du hast einen guten Ruf, heißt es dann auch in den Gemeinden. Und als Paulus ihn trifft, nimmt er ihn mit auf seine Missionsreisen. Timotheus war übrigens sehr, sehr jung. Ja, wir sind ja manchmal denken, man muss erst so ein gesetztes Alter haben, um sprechen zu dürfen, um Gemeinde leiten zu können. Timotheus nehme ich mal an, also kann man so ein bisschen herum schließen, kommt auf, ich würde mal sagen, 20 Jahre. Und er muss ihm ja auch dann an einer Stelle mal diese Ermutigung auf den Weg geben, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Ja? Weil da gab es dann auch vielleicht Leute, die haben gesagt, was hast denn du uns zu sagen, du bist erst mal 20 und machst hier einen auf Leitung und so weiter. Paulus sagt, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend, du hast ein Amt, du hast eine Setzung, du bist beauftragt, hier zu leiten und die Dinge in Ordnung zu bringen. Timotheus hat den Paulus auch oft auf Reisen begleitet und es kommt immer wieder durch, wie Paulus auch sagt, so ein kostbarer Bruder für mich, hat mich so oft ermutigt, mich besucht, mir geholfen und ich sagte es schon, Paulus versteht den Timotheus auch als Stellvertreter. Als ich den Timotheusbrief mehrfach durchgelesen habe, dachte ich dann irgendwann mal, hatte ich so eine Idee, ich komme eigentlich auf drei Ps. Ja, und die will ich euch mal kurz zeigen. Könnt ihr das mal eröffnen da oben? Timotheusbrief. Die PowerPoint. Ja.
Sie ist da.
Alles klar. Und zwar drei Ps. Jetzt haben wir es, irgendwie ist durcheinander gekommen. Egal, wir improvisieren immer gerne mal. Persönliches in Bruderschaft, habe ich schon ein bisschen erwähnt, praktische Ratschläge und Perlen der geistlichen Erkenntnis. Das sind so die drei Ps, die für mich im Timotheusbrief sehr, sehr deutlich werden. Wenn wir anfangen mit der persönlichen Bruderschaft, da geht es dann oft um die Aussprache, um die Ermutigung, um die Berufung und über die Freude der geistlichen Gemeinschaft, die Sehnsucht nach der geistlichen Gemeinschaft. Paulus sagt, ich bin ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes und für Gottes Erbarmen. Und er erinnert dann Timotheus an die prophetischen Aussagen, die über ihn gemacht wurden, und er erinnert ihn an seine Setzung und Autorität im Gemeindedienst. Und er weist ihn an, und das ist sehr, sehr persönlich, Gebiete und Lehre, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend, ich sagte es schon, sei ein Vorbild allen Gläubigen, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Fahre fort mit Lehren, mit Vorlesen, mit Ermahnen, bis ich dann komme. Und dann wird auch immer wieder deutlich, und das gilt auch uns, die Freude an der geistlichen Gemeinschaft. Paulus sagt, ich sehne mich nach dir, Gemeinschaft mit dir zu haben. Gemeinschaft mit dir zu haben. Wenn ich an dich denke und deine Tränen, verlangt mich, dich zu sehen, damit auch ich wieder mit Freude erfüllt werde. Das nur als einen kleinen Beitrag zu dem Thema, die persönliche Beziehung zwischen Paulus und Timotheus, wie ich auch sehe, feststelle, das ist auf Augenhöhe, der eine gibt, der andere nimmt und umgekehrt. Die beiden brauchen einander, auch wenn eine Vater-Sohn-Beziehung da ist, eine kostbare Beziehung zwischen beiden, eine Mentorschaft. Und wer hätte nicht gern Paulus als Mentor von uns, oder? Ja, aber wir haben seine Briefe, können das selber nachlesen. Und dann geht es in dieses Praktische hinein. Da will ich nicht lange drüber sprechen, aber einfach mal so, nur damit ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommt für den Timotheusbrief, das ist ja auch der Anspruch. Neben diesen persönlichen Anteilen gibt es auch noch sehr, sehr viele praktische Punkte. Da geht es ja darum, Älteste und Diakone. Da gibt es dieses bekannte Kapitel Nummer 3, wo genau erklärt wird, welche Anforderungen an einen Ältesten zu stellen sind, und die sind dann fast gleichlautend auch für den Diakon. Da heißt es, wenn du dieses Amt begehrst, begehrst du ein köstliches Amt, aber es ist auch anstrengend. Ein schönes Amt, und für Diakone ist es ganz ähnlich. Und Paulus sagt auch, dass Älteste, die einen Lehr- und Verkündigungsdienst ausüben, eine Vergütung erhalten sollen. Also ganz praktisch, damit sie leben können. Und Anschuldigungen gegen Älteste nehmen nur entgegen mit 2 bis 3 Zeugen und so weiter. Viele praktische Punkte. Das sind diese praktischen Anteile in den Timotheusbriefe, wo es richtig um Gemeindebau geht. Dann geht es um die Witwen, da muss Paulus anscheinend ganz viel schreiben, und es gibt sehr, sehr klare Regelungen. Also von wegen nur, das machen wir irgendwie nach Gefühl und Heiligem Geist, ganz klare Regelungen. Er sagt, es gibt viele Witwen, die haben ein ehrfurchtsvolles Leben, die mit Gebet kümmern sich um Kinder und Enkel, um andere Menschen. Es gibt aber genauso Witwen, die hängen in den Häusern herum und schwatzen viel. Ja? Und er sagt, diese Leute werden nicht von der Gemeinde unterstützt, es werden nur die unterstützt, die wirklich in Not sind. Und nimm nur die Witwen ins Witwenverzeichnis hinein, die über 60 Jahre sind. Ja. Interessante Facetten an dem geistlichen Paulus, wo er sagt, es dürfen auch Dinge geregelt werden, das ist nicht ungeistlich. Und er hat einen sehr pragmatischen und klaren Blick und scheut sich auch das nicht schriftlich zu formulieren, wie er manche Leute auch einschätzt. Dann geht es um die Sklaven. Heute natürlich, es gibt mehr Sklaven als je zuvor. Habt ihr das gewusst? Ja. Okay. Aber ich übertrage es trotzdem mal auf unser Leben, wenn wir in Arbeitsverhältnissen stehen, haben vielleicht einen Chef, wir sind als Mitarbeiter. Und da ist es dann auch so gewesen, und da muss Paulus einfach auch ein paar Dinge gerade rücken. Das sind Sklavenbesitzer und Sklaven, beide zum Glauben gekommen und erleben wunderbare Bruderschaft. Es ist kein Unterschied mehr zwischen Sklave, ihr kennt das ja auch, ne? Alle sind gleich vor Christus. Und doch haben dann einige Sklaven jetzt in dem Fall so ein bisschen den inneren Kompass verloren und dachten, mein Chef hat mir nichts mehr zu sagen. Und hier sagt dann auch Paulus, verhalte dich gegenüber deinem gläubigen Vorgesetzten nicht weniger respektvoll, als wenn er nicht dein Bruder wäre. Ja. Diene ihm umso mehr, weil du weißt, er liebt auch Christus. Ja, auch das, ich glaube, das ist eine Übertragung in unsere Gegenwart hinein, auch ganz praktisch. Und dann spricht er auch über die Gefahren des Reichtums, da komme ich nachher nochmal kurz drauf. Der Reichtum, das bewegt ihn anscheinend sehr, kommt immer wieder vor. Der Reichtum, die Geldliebe, ist eine Gefahr für dein Herz. Er sagt traurig, die Liebe zum Geld hat schon manchen vom Glauben abirren lassen. Und er hat seinem eigenen Herzen viel Leid zugefügt. Die Liebe zum Geld hat schon manchen vom Glauben abirren lassen. Und die Liebe zum Geld hat manchem schon großes Herzeleid gebracht. Dann geht es noch um den Umgang in der Seelsorge. Auch ganz praktisch, nur dass wir es mal so ein bisschen streifmäßig mitbekommen. Er sagt, wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, tu es so respektvoll, als wäre es dein Vater. Wenn du eine ältere Frau ermahnen musst, tu es so respektvoll, als sei es deine Mutter. Wenn du einen jüngeren Mann ermahnen musst, tu es so, als wäre es dein Bruder. Und dann, ganz interessant, wenn es du eine jüngere Frau ermahnen musst, halte ein bisschen Abstand und pass auf. Alles klar? Schreibt das so ungefähr. Ja. Die Formulierung habe ich aus der Volksbibel. Wir kommen zum dritten P, nach dem persönlichen, nach den praktischen Ratschlägen. Lest es selber, ich kann es nur streifen. Kommen wir zu den Perlen geistlicher Erkenntnis. Und da habe ich einfach mal 4 Stück herausgesucht und die möchte ich ein klein bisschen noch vertiefen in unserem Zusammensein zum Timotheusbrief. Erste Perle des Glaubens oder der Erkenntnis ist, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben ist. Auch in Timotheus muss offensichtlich daran erinnert werden, vernachlässige nicht, was der Heilige Geist dir geschenkt hat. Es geht hier nicht um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder die Gabe des Geistes als solches, sondern um spezielle Gnadengaben, wo dann auch Paulus sagt, von denen, die sind dir geschenkt, gegeben worden durch Auflegung der Ältesten oder auch von ihm selbst. Also er schreibt beide Varianten, sind vermutlich auch mehrere Gnadengaben. Lass sie nicht außer Acht, die dir gegeben worden sind. In der Elberfelder heißt es, vernachlässige sie nicht, sondern, sagt er dann, fache sie an wieder. Blase hinein, heißt es wortwörtlich. Sie drohen zu verlöschen, auszugehen, vergessen zu werden. Und das möchte ich auch in uns hier hineinlegen heute Morgen. Gnadengaben, die dir geschenkt sind. Oder vielleicht hast du da noch nicht so ein klares Verständnis davon. Dann strebe danach, strebe nach den geistlichen Gaben, strebe nach Gnadengaben. Und wenn welche da sind, erinnere dich daran und fache sie wieder an. Paulus sagt, sie müssen wieder angefacht werden. Sie sind nicht immer zur Verfügung. Sie drohen, vergessen zu werden, verloren zu gehen. So eine Gabe ist filigran und verletzlich. Eine Geistesgabe, eine Gnadengabe, die Gott dir anvertraut hat. Gott hat uns Gnadengaben anvertraut. Gott hat dir Gnadengaben anvertraut. Geh auf die Suche, grab nach. Ist da was, was ich verloren habe, was mir geschenkt wurde durch Handauflegung? Und es ist mir verlöscht. Ich habe es vergessen. Paulus sagt, puste wieder hinein, fache es wieder an, damit es wieder lebendig wird. Die Verfügbarkeit ist nicht garantiert. Vernachlässige nicht die Gnadengaben, die dir gegeben sind. Weißt du sie noch? Strebst du danach? Übst du dich darin? Segnest du andere damit mit den Gnadengaben? Unsere Übernatürlich-Konferenz, jetzt, die am Freitag startet, wird diese Themen vertiefen. Und da lade ich an der Stelle nochmal ein. Am Freitagabend geht's los. Samstagabend kann man auch kommen und Sonntagmorgen der Gottesdienst. Und wer den ganzen Samstag kommt, wäre toll, solle sich anmelden. Da geht es um die Gaben des Geistes, um die Gnadengaben, die wir, nach denen wir streben wollen und die wir wieder anfachen wollen und wieder entdecken wollen. Paulus weiß davon, dass sie verloren gehen können. Und er ermahnt Timotheus, vernachlässige sie nicht, vergesse sie nicht, puste hinein, damit sie wieder lebendig werden. Zweiter Punkt. Hab Acht auf dich und die gesunde Lehre. Das ist auch so eine der vielen Perlen aus dem Timotheusbrief. Hab Acht auf dich erstmal. So geht's los. Ja? Wir haben ja lieber, es ist schöner, auf andere Acht zu haben und zu gucken, was die dann alles so falsch machen und wo die sich geistlich verbessern müssen in ihrem Verhalten. Paulus sagt, lieber Timotheus, hab Acht auf dich selbst. Das ist die Frage. Hab Acht auf dich selbst. Auf deinen Wandel. Dafür bist du verantwortlich. Nicht dein Pastor, nicht dein Nebensitzer hier in der Gemeinde, niemand sonst, nicht dein Ehepartner. Hab Acht auf dich selbst, damit du nicht vom rechten Weg abkommst. Achte auf die geistliche Disziplin in deinem Leben. Achte auf kostbare, wertvolle Zeiten mit Gott, in seiner Gegenwart zu sein. Und zwar nicht nur im Lobpreis. Es reicht nicht aus, im Lobpreis eine gute Zeit zu haben. Das ist einfach zu wenig. Du brauchst persönliche Zeiten, dass die Musik auch mal aus ist, oder vielleicht hilft es, ich will ja jetzt nicht, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, in der Gegenwart Gottes zu sein, diese Gegenwart zu genießen, Gott mehr kennenzulernen, Jesus mehr kennenzulernen, den Heiligen Geist mehr kennenzulernen. Und das ist, achte auf dich selbst. Das ist deine Verantwortung, nicht die Verantwortung anderer Leute. Achte auf die Zeiten mit Gott, achte auf dein Gebetsleben und achte auf die Reinheit deiner Gedanken, deiner Worte und deiner Werke. Merkt übrigens, die Reihenfolge ist kein Zufall, dass ich es so gesagt habe. Achte auf die Reinheit deiner Gedanken, deiner Worte und deiner Werke. Aus den Gedanken kommen Worte, und aus den Worten kommen Werke. Ja. Achte auf die Reinheit deiner Gedanken, deiner Worte und Werke. Und dann geht es weiter. Achte auf dich selbst, habe ich gesagt. Und dann geht es weiter. Achte auf die gesunde Lehre. Und da merkt man schon, das Hirtenherz Paulus in den Timotheusbriefen, auch bei Titus dann nochmal, Pastoralbriefe, wie gesagt, er kommt immer wieder darauf zurück, dass sich falsche Lehre einschleicht. Die ungesunden Lehren nennt er das, die falschen Lehren, die haben Paulus gesorgt. In der ganzen Spannbreite, genau. Da geht es los mit irgendwelchen, er beschreibt es recht ausführlich, Zahlenspielereien, Wortglaubereien, Spekulationen, was alles sein könnte, Berechnungen und so weiter. Und Paulus sagt, Leute, das bringt nichts, bringt nicht viel. Ganz im Gegenteil, viele sind davon verwirrt worden, sind durcheinander gekommen, haben ihren Fokus falsch gesetzt, lass es einfach sein. Dann geht es natürlich noch weiter um richtig handfeste Gnosis, Irrlehren, aber er kommt sehr oft auf dieses Low-Level falsche Lehre zurück und sagt, da ist ja schon der Ansatz, ne? Beschäftige dich nicht damit. Streitereien um Spezialitäten der Lehre, sagt er, verwirren nur, bringen nichts. Nützlich, das ist auch wieder das Positive, ist nur das, was zur Liebe führt. Lass dich durch solchen Unsinn, sagt Paulus wortwörtlich, lass dich durch solchen Unsinn nicht vom Ziel abbringen, sondern unser Ziel ist ein Leben in der Ehrfurcht vor Jesus und Gott. Diese Dinge, diese Spekulationen, diese Zahlenspielereien, diese Berechnungen und so weiter, bringen keine Liebe hervor. Wobei das doch das Ziel unserer Verkündigung sein sollte. Er sagt ganz klar, und das ist sehr massiv, beharre auf der gesunden, und wenn es nur ganz einfach ist, beharre auf der gesunden, einfachen Lehre. Sei unnachgiebig darin. Das wird dich selbst retten, sagt er, sagt Paulus. Das wird dich selbst retten und alle, die auf dich hören. Beharre auf der unverfälschten Lehre. Ja, denn gesunde Lehre oder falsche Lehre ist nicht nur eine lästige Begleiterscheinung unseres Christenlebens, es ist schon eine Gefahr. Weil Menschen verwirrt werden, weil es Streitereien gibt, weil es Wortgefechte gibt und, sagt Paulus auch, weil Menschen dadurch dauerhaft vom Glauben abgekommen sind. Ich weiß, falsche Lehre hat oft Attraktivität. Ich gehe auch ein bisschen ausführlicher darauf ein, weil Paulus es auch gemacht hat. Weil sie in vielen Anteilen dem gesetzlichen Denken des Menschen entgegenkommt. Ja. Da gibt es einerseits diese, ich nenne es mal Add-ons, und Paulus listet das auch schön auf, er sagt, da kommen dann auf einmal Leute, die sagen, ihr müsstet noch diesen Feiertag einhalten, diese Speise nicht essen. Paulus sagt dann gleich, was für ein Unsinn. Alles ist von Gott gegeben und kann mit Dankbarkeit genossen werden. Diese Add-ons befriedigen unsere Leistungsvermögen, unser Leistungsverständnis, ich könnte meinen Glauben noch veredeln durch dies und jenes. Paulus sagt, Unsinn. Feiertage, Speisen, manche lehren, du sollst nicht heiraten. All diese ganzen Dinge. Paulus sagt, lass es, es bringt uns nichts. Achte auf dich selbst und auf die gesunde Lehre. Oder es gibt auch viele andere Lehren, die sind auch sehr attraktiv. Wohlstand und Gesundheit. Wer hört das nicht gerne? Ja? Ist ja in der Welt genauso. Das ist ja nur das Abziehbild in der christlichen Variante. Ja? Gesundheit und Wohlstand. Natürlich ist es super attraktiv. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, der Wohlstand, und das schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, die Liebe zum Geld, der Wohlstand hat manches Herz hart gemacht, mancher ist dadurch vom Glauben abgekommen und hat sich sehr, sehr belastet. Und Paulus sagt ganz klar, sei zufrieden mit dem, was dir Gott gegeben hat. Und er sagt wortwörtlich, Kleidung und Nahrung. Sei zufrieden damit. Ja. Und dann gib gerne weiter, wenn dir Gott mehr gibt an andere, die sogar an diesen Basics Mangel haben. Sei zufrieden. Und dann sagt er noch, du hast doch nichts mitgebracht in die Welt, du wirst auch nichts mitnehmen. Sei zufrieden mit dem, was du geschenkt bekommen hast und sei dankbar, wenn du weitergeben darfst. Kommt zur dritten Perle, die Gebetsberufung der Gemeinde. Ich lese jetzt mal einen kleinen Text aus dem Timotheusbrief, damit ihr es auch wortwörtlich hört. Das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, ich lese weiter, mit Bitten, Flehen und Danksagung, danken, für alle Menschen einzutreten. kommt noch ein Einschub für Regierung und so weiter und so weiter. Und dann geht es weiter. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. In dieser Weise zu beten. Flehen, bitten und danken für alle Menschen. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Mensch. Das ist Jesus Christus, der selbst Mensch geworden ist. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für alle, für viele und damit Beweis gebracht, dass Gott retten will. Und dann sagt Paulus auch von sich, Gott hat mich als Verkündiger, Evangelist könnte man sagen, als Apostel und Lehrer eingesetzt, damit alle Völker im Glauben und in dieser Wahrheit unterrichtet werden. Also, warum Gebet? Paulus ganz klar, es ist der Wille Gottes, das ist die erste und die wichtigste Aufgabe, dass die Gemeinde betet, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Deshalb sollen wir auch für alle Menschen beten. Und offensichtlich ist unser Gebet der Schlüssel dazu, damit der Heilige Geist sein Werk tun kann. Wir bringen ja nicht Menschen zum Glauben, das macht der Heilige Geist. Aber unser Gebet und unser Wirken natürlich auch macht den Weg frei, damit der Heilige Geist sein Werk dann tun kann an den Menschen. Gebet ist ein Auftrag an die Gemeinde und damit an jedes Gemeindemitglied, an jedes Gemeindeglied in diesem lebendigen Leib. Und dann folgt noch die Mahnung an die Männer, die habe ich mir immer wieder auch zu Herzen genommen, dass sie ihre Hände im Gebet erheben und sie sollen dabei haben, erstens ein reines Gewissen, zweitens keinen Groll gegen jemand anderen, drittens nicht untereinander zerstritten sein. Ihr Männer, die ihr heute Morgen da seid und heilige Hände zum Gebet erheben wollt, ihr habt ein reines Gewissen, nehme ich an, ihr habt keinen Groll gegen jemand anderes, und ihr seid mit niemandem im Streit zerstritten. Ist das so? Dann kannst du heilige Hände heben und beten. Sagt Paulus, nicht ich. Ja. Überprüfen wir uns, dass wir an dieser Stelle, wenn wir beten, auch wirkungsvoll und erhörlich beten. Das sind Voraussetzungen, die Paulus hier ganz klar benennt. Und apropos Männer, und ich möchte ein kleines Zeugnis jetzt erzählen und betende Gemeinde. Ich habe es letzten Sonntag hier eingebracht und die Geschichte möchte ich jetzt noch zu Ende erzählen. Wir hatten ja den Deborah-Männer-Gebetskreis oben an einem Mittwoch oben in Hornberg und da war ja, steht ja dieses Rangerkreuz immer noch für ein paar Tage und jemand sagte dann in der Männergebetsgruppe, das sei die höchste Stelle der Gemarkung Altensteig. Hat mich sehr bewegt, da nochmal zu beten, solange das Kreuz noch steht. Und Harald sagte doch, lade doch die ganze Gemeinde dazu ein. Habe ich dann am letzten Sonntag auch gemacht. Und wir haben uns dann für Dienstagabend 6:30 verabredet, dass wir an dieser höchsten Stelle über der ganzen Gemarkung Altensteig, wo jetzt noch das Kreuz steht, sehr prophetisch, beten für die Menschen, die in dieser Region leben. Ja. Und dann Dienstag kam und ich habe mir dann auch tagsüber so ein bisschen Gedanken gemacht, mich auch innerlich vorbereitet für den Abend und ich dachte mir noch so, guck zum Himmel hoch, also ich kann mir manche Gedanken machen, über das Wetter muss ich mir heute allerdings keine Sorgen machen, in Bayern zumindest war strahlender Sonnenschein. Ne? Und ich bin dann so 5:30 etwa losgefahren, um auch ein bisschen früher da zu sein, ein paar Dinge noch einzurichten. Und in Altensteig war ein Wolkenbruch. Ja. In Berneck hat es gehagelt und Richtung Hornberg lief das Wasser über die Straße. Und ich muss sagen, ich war schon auch ein bisschen traurig. Das, ja? Also ich dachte, Gott, ich habe doch das Gefühl gehabt, du hast mir hier einen Impuls gegeben. Jetzt, warum muss jetzt ein Wolkenbruch sein? Also das tut schon ein bisschen weh, versteht ihr? Und es ist eine Enttäuschung an dieser Stelle, schon ganz klar. Aber ich bin dann trotzdem hochgefahren, damit, falls ein Versprengter dann doch käme, er nicht ganz alleine da oben dann steht. Und dann, da oben standen eben so ein paar Zelte von den Rangern vorbereitet für die Hochzeit gestern. Und dann wurde es so 18.20 Uhr, 18.25 Uhr und da kam ein erstes Auto, war der Franz Kindermann drin. Und dann kam noch ein Auto und da kam noch ein Auto und da kam noch ein Auto. Hier, und da kam eine ganze Perlenkette von Autos. Und ich dachte, so stolz war ich noch nie auf meine Gemeinde. Und wir haben echt gebetet. Ja, es war echt gut. Es hat geregnet, es hat getropft durch die Zelte durch, war hinterher ziemlich nass, man konnte keinen trocknen, da tropft es durch die Zelte. Aber wir waren dann so 30, 40 Leute, ja. Und wir haben gebetet trotzdem. Und ich denke, es wären manche noch mehr gekommen, wenn das Wetter besser gewesen wäre. Aber nochmal Dank und Lob, Ermutigung, und das war sehr, sehr stark. Wir haben da oben gebetet, daher hörte der Regen auch auf. Und wir haben dann noch vorne am Kreuz gebetet, als dann doch trocken war, die Region gesegnet. Und es war sehr, sehr gut. Danke. Das wollte ich als Zeugnis aber auch erzählen, wie es ist, wenn wir gemeinsam beten und auch wenn die Dinge mal nicht so gut laufen im ersten Augenblick. Ne? Gott ist treu und er hat trotzdem seinen Plan und er legt Leuten was aufs Herz und es geschieht dann auch. Ja? Und das war sehr, sehr super. Übrigens noch kleine Abrundung. Am nächsten Tag bekomme ich noch eine WhatsApp von der Beate Markus, die ja die Braut, die Mutter des Bräutigams, genau, so rum ist. Die hatten ja dann am nächsten Tag die Hochzeit, also am Samstag, jetzt gestern die Hochzeit. Und die sagte noch, danke, dass ihr die Initiative hattet und dass ihr da oben wart. Ihr wart genau zum richtigen Zeitpunkt da und so war es auch gewesen. Die Zelte waren dabei, zusammenzubrechen durch die Wasserlast. Die Zeltplanen waren so, hingen so durch und viele von uns haben die dann ausgedrückt damit und einige Zelte, also fing schon an zusammenzubrechen. Und sie sagte, vielen Dank, ihr wart genau zum richtigen Zeitpunkt da, um die Zelte zu retten und die Wassermassen aus dem Zeltplan herauszudrücken. Ja? Ist Gott nicht gut? Das ist doch wirklich Halleluja. Letzte Perle des Glaubens, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Geht weiter, halte dich von den üblen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht von Gott, vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir alle kämpfen, glaube ich. Aber nicht alle Kämpfe sind gute Kämpfe. Das sollten wir mal überprüfen. Kampf gehört zum Christenleben dazu. Ich habe vorhin ein bisschen erzählt, Paulus, Ende seines Lebens, er wusste, spürte die Hinrichtung, übrigens, ne, steht bevor, letzter Gefängnisaufenthalt. Paulus, der Kämpfer für den Herrn, und er schreibt jetzt an seinen Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, Glauben, unterwegs sein, dienen im Reich Gottes ist Kampf. Ja, machen wir uns nichts vor, das ist nicht, wir fliegen nicht über die Umstände hinweg, wir müssen sie durchlaufen. Da gibt es Täler des Schattens, da gibt es Höhen der Erleuchtung und so weiter. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nicht alles ist ein guter Kampf. Also nicht, wenn du meinst, du bist im Kampf, adelt das dich noch nicht. Ja? Ist es ein guter Kampf? Es gibt auch schlechte Kämpfe, unnötige Kämpfe. Kämpfst du vielleicht mit Menschen, mit Umständen, die dir gar nicht gehören? Eigene Kämpfe? Leidest du wirklich um Christi willen? Oder ist es deine Sturheit oder dein Charakter, der noch nicht gut ist? Charisma ohne Charakter ist eine Katastrophe. Kennt ihr ja den Spruch, ne? Charisma ohne Charakter ist eine Katastrophe. Schlechte Kämpfe, die sind hier nicht gemeint. Die mir andere aufdrücken, die mir vielleicht auch der Satan aufdrückt, kann schon sein. Kämpfe gegen Menschen und Geschwister, das sind keine guten Kämpfe, das sind schlechte Kämpfe. Und wenn sie dir die Kraft rauben, bist du selbst schuld. Stattdessen kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist ein Kampf, der sich wirklich lohnt. Im Gebet kämpfen wir. Gebetskampf, ganz klar, haben wir darüber gesprochen. Wir kämpfen auch gegen unseren eigenen Zweifel. Im Jakobusbrief heißt es, wer betet und dabei zweifelt, meine nicht, dass er etwas empfange. Ich kämpfe im Beten auch gegen meine Zweifel. Ich denke, es ist ein guter Kampf. Wir kämpfen auch gegen Mächte und Gewalten, ganz klar. Mit der Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt, nicht aus eigener Kraft. Wir kämpfen gegen Versuchungen, Versuchungen der Sünde. Natürlich bin ich erlöst und die Erbsünde ist gebrochen, die Macht der Erbsünde. Ich bin eingeschrieben im Buch des Lebens, daraus gibt es kein Radieren mehr. Aber ich kämpfe sehr wohl gegen die täglichen Tatsünden, nenne ich das mal. Wisst ihr, das ist so ein Unterschied. Es gibt keine Generalsünde mehr, die mich in Verdammnis bringt, aber die täglichen Tatsünden, die sind bei mir zumindest durchaus präsent. Die Versuchungen und hier und dies und jenes, gegen diese zu kämpfen, ist ein guter Kampf. Widerstehe der Sünde, sagt Paulus. Fliehe. Wir kämpfen auch manchmal mit Gott. Ich habe vorhin in meiner kleinen Geschichte, das war jetzt kein großer Kampf, war minimal, aber eine kleine Enttäuschung oder so, versteht ihr? Es ist ein Scharmützelchen gewesen vielleicht. Aber mancher kämpft wirklich mit Gott, ja. Und das ist auch kostbar auf eine Art, muss durchrungen werden, durchlebt werden und du gehst gestärkt und neu daraus hervor. Kämpfe, Ringen mit Gott, mit Umständen sind auch gute Kämpfe, weil sie dich reifen lassen im Glauben. Hiob hat es gemacht, Elia hat es gemacht, viele andere in der Bibel, wir wissen es selbst. Kämpfen heißt, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, heißt, durch Siege und Niederlagen zum Ziel zu kommen. Damit möchte ich euch ermutigen, wenn du in einem Kampf bist. Du wirst mit Gottes Hilfe, mit der Kraft des Heiligen Geistes, durch deine Kämpfe, wenn es gute Kämpfe sind, wirst du zum Ziel kommen, durch Niederlagenanteile, durch Sieganteile, du wirst zum Ziel kommen. Kämpfen heißt die siegreiche Gnade und auf die kommt es komplett an. Ohne Gnade geht gar nichts. Meine Kraft ist minimal und es verbraucht sich zu schnell und sie ist limitiert in meiner Menschlichkeit. Ich lebe nur von einem, es ist die Gnade, und wenn mir in der Gnade Gottes die Siege geschenkt werden und die Niederlagen überwunden werden und in Siege umgedeutet werden, dann habe ich einen guten Kampf gekämpft. Gestern noch lag bei uns ein Buch rum, bei uns liegen 1000 Bücher rum, aber ein Roman war das, ein weltlicher Roman. Da habe ich kurz reingeschaut, meine Frau liest den. Ich natürlich nicht. Ich habe kurz reingeschaut, ob es auch alles in Ordnung ist. Ist okay, liest weiter. Ich lese den Timotheusbrief in der Zwischenzeit. Anyway, also Quatsch hier. Es stand, bevor das Buch losgeht, stand so ein Satz drin, ein prätonisches Sprichwort. Jetzt mal nicht aus der Bibel, aber ich fand es trotzdem gut. Wenn es ums Kämpfen geht, habe ich mir gleich heute Morgen nochmal eingeschrieben ins Manuskript. Eine ruhige See hat noch keinen guten Seemann hervorgebracht. Verstanden? Eine ruhige See hat noch keinen guten Seemann hervorgebracht. Und das dürfen wir jetzt auch mal rübernehmen. Auch säkulare Menschen haben Weisheit, ne? Lebenserfahrung. Und so gilt es für uns auch als Christen. Ein kampfloses Leben, würde ich jetzt mal umdeuten, hat noch keinen reifen Christen hervorgebracht. Ja? Deswegen als Ermutigung, Kämpfe adeln dich, wenn es gute Kämpfe sind. Weil der Herr dir was zutraut. Und weil er möchte, dass du seine Gnade erlebst, weil er möchte, dass du reifst und zunimmst an Erkenntnis und an Gewissheit und dass dein Glaube stark wird wie ein Baum. Ich kämpfe übrigens nicht alleine. Ich habe auch Geschwister, denen ich mich anvertrauen darf, die mit mir beten, für mich beten. Bin nicht alleine. Ich habe eine Gemeinde, die mich auch mal hineinfallen lassen kann, wo ich nicht nur funktionieren muss. Ich habe Gott, ich habe Jesus, den Erlöser, ich habe den Heiligen Geist. Jesus ist in allen Kämpfen immer der Sieger. Und seine Siege, ich sag's mal anders, die Siege sind eigentlich schon alle vollbracht. Ja? Wenn wir kämpfen, nacherleben wir eigentlich nur die Siege, die Jesus schon alle vollbracht hat. Habt ihr den Gedanken schon mal, ist er euch schon mal gekommen? Alle unsere Siege sind eigentlich alle Siege, die Jesus schon längst vollbracht hat. Wir erleben das nur nach, auch in unserem Gebetskampf und so weiter, sind niemals deine Siege. Es ist alles das, was Gott, was Jesus, der Heilige Geist, was sie schon vollbracht haben, von uns werden sie sozusagen nur nachgekämpft. Ja, versteht ihr das Bild? Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Timotheus, klar, 6 Vers 12. Und darüber habe ich jetzt länger gesprochen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und jetzt kommt das Neue noch. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Das möchte ich euch noch mitgeben. Als letzten Gedanken. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Achte auf dich selbst. Diese ganzen Dinge, die ich vorhin schon sagte. Vernachlässige nicht die Gnadengabe. Ganz klar. Denk an deine Gebetsberufung. Denk an deine Gnadengaben. Aber jetzt auch noch zum Abschluss. Steht da nicht drauf. Ergreife das ewige Leben. Ergreifen hat festhalten, verstehen, nicht mehr loslassen. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Das ewige Leben ist dir versprochen, ist mir versprochen. Dazu bin ich berufen, dazu bekenne ich mich. Hab Acht auf dich selbst, kämpfe den guten Kampf, denk an deine Gnadengabe und denk an das ewige Leben. Ergreife es. Es ist dir versprochen, es ist gewiss, es ist garantiert. Ich habe es hier schon mal gesagt, verstehst du, mein Leben ist jetzt das Leben 1.0, ja, und ich gehe über in die Version 2.0. Ja, das ist nahtlos in das ewige Leben. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Amen.